Kaltschneuzig aktuell. Der Wintersport des Tages auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu Kaltschneuzig aktuell. Im schwedischen Åre ist heute die alpine Ski-WM gestartet. Bei eisigen Temperaturen von etwa minus 20 Grad Celsius waren die Damen die ersten, die einen Wettbewerb austrugen. Den Super-G gewann die in diesem Winter wieder dominierende Michaela Schifrin. Sie siegte in einem Rennen, das hochklassig verlief und mit ganz knappen Zeitunterschieden entschieden wurde. Mit 200stel Vorsprung vor der Italienerin Sofia Goggia und Corinne Suter aus der Schweiz. Die deutsche Viktoria Rebensburg wurde mit 700stel Rückstand auf Schifrin undankbare Vierte. Lindsay Vonn, die vor einigen Tagen ihren Rücktritt nach der WM angekündigt hatte, stürzte schwer, konnte aber auf den eigenen Skiern ins Ziel fahren. Ich spreche über dieses spannende Rennen jetzt mit einem unserer Experten aus der Sendung Kaltschneuzig, mit Lukas Zara von Spox. Hallo zu Lukas.
Hallo Andreas.
Lukas, sind jetzt alle Fahrer und Fahrerinnen und Offiziellen eventuell schon angekommen in Åre? Weil es gab in den letzten Tagen Winterchaos, darüber müssen wir als Erstes sprechen. Sind jetzt inzwischen alle da, weißt du das?
Ja, ich bin mir fast sicher, dass es noch nicht alle hingeschafft haben. Nein, es sind natürlich zum Beispiel die Techniker, die sind auch noch nicht dort. Aber es gab wirklich große Probleme. Es gab ja allein in Stockholm, auch in München am Flughafen Probleme. Da hat man zum Beispiel vom Josef Ferstl und vom deutschen Team wirklich schön auch auf Social Media verfolgen können, was das für eine Strapaz war. Aber es geht aus meiner Sicht fast allen gleich. Ich weiß vom österreichischen Team, dass die wirklich tatsächlich mit dem Privatjet hingeflogen sind, die Herren, die Speedfahrer. Die waren dort, haben sich aber trotzdem aufgeregt, weil irgendwie die Verwandten irgendwo stecken geblieben sind. Also es gab Probleme, aber aus meiner Sicht geht es allen gleich. Und es gab fast in jedem Team irgendwie ein paar Betreuer, die es nicht rechtzeitig geschafft haben. Also aus meiner Sicht herrscht hier Chancengleichheit.
Ja, wie ist es denn mit der Temperatur? Heute wehte dann auch noch ein eisiger Wind. Die Strecke beim Super-G der Damen musste auch noch verkürzt werden. Hat das in irgendeiner Weise Fahrerinnen einen Vorteil gegeben beziehungsweise einen Nachteil?
Das, was bei dem Rennen heute wirklich tatsächlich der Fall war, war, dass zu Beginn des Rennens perfekte Sicht war, Sonnenschein war und dann so ab circa Startnummer 15 war es doch bedeckt und bewölkt. Da hat dann auch Lindsay Vonn darunter gelitten eigentlich und auch die Vicky Rebensburg war davon betroffen. Die hatte eine hohe Startnummer. Das war eigentlich das Problem. Der Wind war, es gab wenige Böen, der Wind war immer relativ gleichmäßig. Deswegen ging es da von dem her allen Fahrerinnen heute gleich.
Ja, also allen Fahrerinnen ging es heute gleich. Mit der Nummer 1 ging ins Rennen Jasmin Flüri aus der Schweiz. Die ist gleich ausgefallen mit der 2. Dahinter war dann Tessa Worley dann ins Rennen gegangen und die hatte ihre erste Richtzeit gehabt mit 1:06:48 und da war man schon gespannt, wie das denn am Ende dann ausgehen würde für Tessa Worley, aber sie war am Ende 16. Tessa Worley als Nummer 1, sie hatte keine Referenz, keinen Anhaltspunkt vorher. Die Damen haben auch nicht so richtig viel trainiert auf dieser Super-G-Strecke. Waren die frühe Fahrerinnen dann mit ganz, ganz frühen Startnummern, waren die dann vielleicht ein bisschen benachteiligt?
Das ist natürlich beim Super-G immer der Fall. Diese Regelung ist einfach so, es gibt keine Trainingsläufe, das macht auch die Schwierigkeit von einem Super-G aus. Es gibt dann nur eine Besichtigung und du kannst es natürlich dann, einzelne Passagen kannst du nicht zu 100% einschätzen. Zum Beispiel die österreichischen Fahrerinnen heute haben sich doch bei der einen oder anderen Stelle krass verschätzt und das ist eben die Kunst eines Super-Gs, aus meiner Sicht auch, dass man da ja richtig besichtigt und sich dann auch die richtigen Sachen vornimmt für das Rennen.
Ja, Tessa Worley mit der Nummer 2 hatte also gar keine Anhaltspunkte, aber Sofia Goggia, der war das komplett egal. Sofia Goggia aus Italien, die setzte die erste Richtzeit mit 1:04:91 und ja, setzte beinahe einen perfekten Lauf da auf die Piste.
Genau so ist es. Sie war dann 1,5 Sekunden im Ziel in Führung und ihre Reaktion war aber trotzdem, dass sie die Hand ein bisschen gehoben hat und ja so ein bisschen geschüttelt hat, weil sie sich überhaupt nicht sicher war, weil sie eben eigentlich die erste wirkliche Topzeit hingelegt hat. Und da kannst du dir natürlich nie sicher sein. Sie war gar nicht restlos zufrieden, weil sie auch gesagt hat, es war wirklich ein enges Rennen. Was wirklich der Fall war, war, dass das Tempo hoch war. Und aber trotzdem gab es durchaus viele Kurven und viele technische anspruchsvolle Streckenteile. Und da war es einfach nicht einfach, jetzt wirklich abschätzen zu können, habe ich jetzt zu viel verbremst im Kurs oder habe ich es doch gut laufen lassen. Das ist eben immer so die der Weg zum Erfolg im Super-G. Und deswegen war sie sich eigentlich gar noch nicht so sicher zu Beginn, wie sie ihre Zeit dann eigentlich gesehen hat.
Sofia Goggia war gerade nach Knöchelbruch dann auch wiedergekommen. Warst du überrascht über die Leistung von ihr?
Sie hat es auch im ersten Wochenende, wo sie ihr Comeback gefeiert hat, in Garmisch schon gezeigt, da hat sie zwei zweite Plätze schon eingefahren. Also da hat man sofort gesehen, sie braucht eigentlich nicht viel Zeit, sie braucht nicht viele Rennen, um wieder zur absoluten Spitze zu gehören. Deswegen war es jetzt keine allzu große Überraschung. Dass sie es aber mit einer Regelmäßigkeit schon wieder hinlegt und eben jetzt schon im dritten Speedrennen seit ihrem Comeback wieder aufs Podest fährt, ist natürlich schon beeindruckend.
Ja, Sofia Goggia am Ende auf Platz 2. Am Ende auf Platz 3 war die Fahrerin hinter Goggia, Corinne Suter. Die hatte nur 300stel Rückstand am Ende auf Goggia. Gab es in irgendeiner Weise einen Teil, wo du gedacht hast, da hat sie die 300stel oder 400stel, die dann ja zum ersten Platz gereicht hätten, da hat sie die verloren?
Während das bei anderen Fahrerinnen so ist, habe ich bei Corinne Suter wirklich keinen groben Fehler hatte sowieso keiner der Fahrerinnen, die da vorne steht. Aber bei ihr war es wirklich eine solide, fehlerfreie Fahrt und es war wirklich fast schon herzzerreißend, dann die TV-Interviews, die sie gegeben hat. Sie war wirklich überglücklich, hatte Tränen in den Augen. Sie ist nämlich noch nie auf ein Weltcup-Podest gefahren bis jetzt. Und das ist ja immer das Schöne eigentlich an einer WM. Das kommt eigentlich fast bei jedem Großereignis vor, dass es irgendwelche Überraschungen gibt. Und dem Schweizer Team ist mit Corinne Suter das gleiche sozusagen im ersten Rennen schon passiert.
Ja, hinterher gab es dann oder im Verlauf dieses Rennens gab es dann zum Beispiel von Nicole Schmidhofer eine verkorkste Fahrt, die hat nicht in die Medaillenplätze eingreifen können. Tina Weirather zum Beispiel im Super-G-Weltcup auf Platz 2, die ist wie Pluri ausgeschieden. Woran lag es dann zum Beispiel bei Tina Weirather, dass sie ausgeschieden war? Das war ja schon eine Überraschung.
Ja, es ist so, dass es gab zwei wirkliche Schlüsselstellen bei diesem Super-G. Und zwar war es zweimal so, dass es war ein welliger Kurs. Und es war zweimal so, dass wirklich kurz nach einem Tor eine Welle war, die Fahrerinnen zum Teil unterschätzt haben. Man hat dann gesehen bei der Siegerfahrt von der Michaela Schifrin, wie einfach es auch gehen kann und wie einfach das ausschauen kann. Aber es hatten doch einige Probleme damit, allen voran auch die österreichischen Fahrerinnen, muss man ja sagen. Die haben da wirklich ihre Probleme gehabt und die haben das unterschätzt. Und wie gesagt, auch je später im Rennen, umso schwieriger war es auch, diese Wellen zu erkennen dann, weil einfach die Sicht auch schlecht war. Haben dann auch die Anhaltepunkte von den Fahrten zuvor nur wenig eingebracht.
Ja. Also Tina Weirather dann ausgefallen. Und dann gab es mit der Nummer 15 und mit der Nummer 16 die neue Königin und die alte Königin, Michaela Schifrin und Lindsay Vonn hintereinander. Erst Michaela Schifrin, bei der ich Mitte des Rennens schon gedacht habe, oh, das war der entscheidende Fehler, dass sie es vielleicht sogar ausscheiden könnte, beziehungsweise sie ist ganz knapp am Ausscheiden vorbei, fuhr dann aber auf Platz 1, weil sie im unteren Teil, hatte ich das Gefühl, einfach absolute Weltklasse gefahren ist.
Ja, und ich finde auch im technisch anspruchsvollen Teil, sie fährt das mit einer Leichtigkeit. Es ist ihr komplett egal, dass das Tempo ein bisschen schneller ist als im Slalom und also ein bisschen sogar um einiges schneller ist als im Slalom und im Riesenslalom. Sie fährt ihre Schwünge trotzdem wirklich einwandfrei. Und du hast es angesprochen, es gab diesen einen Fehler, der gar nicht so klein war. Nach einem Tor hat sie zu viel Richtung gemacht und hat wirklich dieses blaue Tor dann noch gerade noch erwischt und man hat gedacht, okay, da hat sie jetzt den Schwung eben abstechen müssen. Sie hat aber trotzdem genug Tempo mitgenommen und eben dann im Schlussteil doch nochmal auch eine gute Abfahrtshocke gezeigt und das war dann ausschlaggebend, dass sie ja um 200stel doch noch sich durchgesetzt hat.
Wobei man insgesamt sagen muss, die Abstände waren ja extrem klein, zwischen Platz 1 und Platz 4 nur 700stel, zwischen Platz 1 und Platz 6 nur 1600stel. Das lag unter anderem dann auch an der verkürzten Strecke, oder?
Ja, und das sehen wir generell im Super-G ja häufiger. Es ist die Disziplin mit der kürzesten Fahrzeit, wenn man bedenkt, Riesenslalom, Slalom. Erstens einmal gibt es da um einiges mehrere Tore, wo man einen Fehler machen kann. Andererseits gibt es zwei Durchgänge, da ist man meistens bei den 2 Minuten schon im Slalom alleine. In der Abfahrt wird auch deutlich länger gefahren. Das heißt, der Super-G ist dafür prädestiniert, dass es die knappsten Ergebnisse gibt. Und ja, wie du sagst, die Verkürzung der Strecke, es waren dann doch ein paar Tore weniger, die hat dann nochmal dazu beigetragen. Ja, knapp über einer Minute war die Siegerzeit und das Niveau ist so hoch, da war das eigentlich schon abzusehen im Vorhinein.
Lindsay Vonn hatte vor ein paar Tagen erst bekannt gegeben, dass ihr Körper nicht mehr mitmacht, dass sie ihre Karriere nach der WM würde beenden müssen. Sie wollte hier beim Super-G nochmal um die Medaillen mitkämpfen, mit eingreifen in dieses Medaillenrennen, aber ungefähr Mitte des Rennens war das für sie vorbei. Sie verfuhr sich, beziehungsweise sie machte einen kleinen Fehler und stürzte und wurde dann in den Fangzaun geschleudert. Das sah erst sehr, sehr kritisch aus, beziehungsweise sehr böse aus. Sie konnte sich dann aber hinterher auf die eigenen Ski stellen und dann nochmal ins Tal fahren. Das war ein derbe aussehender Unfall, der sie da erlitt.
Es waren wirklich bange Momente für kurze Zeit. Man hat wirklich nicht, man ist schon eigentlich vom Schlimmsten ausgegangen. Gott sei Dank ist sie dann wieder aufgestanden und konnte sogar nach ein paar Durchschnaufern selber ins Ziel fahren. Was wirklich passiert ist, sie hat das nachher beschrieben, es ist dunkler geworden plötzlich, durch den starken Wind hat die Wolken relativ schnell in den Hang geblasen und sie hat dann gesagt, sie hat eigentlich für diese Fahrt dann ein falsches Brillenglas gehabt, das war zu dunkel und dadurch hat sie dann auch die Bodenwellen viel schlechter gesehen und so eine Bodenwelle ist ihr dann zum Verhängnis geworden, sie ist dann einfach einen Schwung auch eine Kurve viel zu eng gefahren und ist dann ja mit vollem Karacho eigentlich in ein Tor geflogen und das hat wirklich schlimm ausgeschaut. Sie ist dann noch in den Fangzaun gekracht auch, ist kurz liegen geblieben dort, wollte natürlich wahrscheinlich auch selber sicher gehen, ob alles den Umständen entsprechend in Ordnung ist, aber wie gesagt, sie konnte dann aufstehen, runterfahren und sie hat dann gesagt, sie hat zwar ein paar blaue Flecken, aber sie wird trotzdem für die Abfahrt, die am Sonntag stattfindet, bereit sein.
Man möchte ja ihr quasi wünschen, dass sie bei der Abfahrt wirklich vorne dabei ist, beziehungsweise um die Medaillen dann auch noch mitkämpfen kann, weil so ein Abschied mit dem Super-G jetzt hier und dem Sturz gönnt man ihr ja dann doch nicht nach so einer großen Karriere.
Ja, klar, genau. Ich muss ja wirklich persönlich sagen, ich hoffe einfach, dass diese Abfahrt glimpflich ausgeht für sie, dass sie heil ins Ziel kommt und wenn es dann eine Medaille ist, dann umso schöner. Ich muss fast sagen, ich bin fast ein bisschen froh, dass sie jetzt nach dieser WM wirklich endgültig aufhört, weil sie hatte schon öfter, auch bei Großereignissen, heftige Stürze in ihrer ganzen Karriere. Sie sagt selber, sie fährt mit eigentlich deutlichen und heftigen Schmerzen. Sie will halt einfach noch einmal auf großer Bühne sich verabschieden. Es ist ihr wirklich zu wünschen, dass da alles gut geht. Und ja, ich glaube, es gibt fast keinen, der ihr diese Medaille dann in der Abfahrt nicht vergönnen würde.
Und die wichtigste Nachricht, die beste Nachricht des Tages, Lindsay Vonn ist gesund. Wie gesagt, sie auf eigenen Skiern konnte sie dann ins Tal fahren und dann auch ins Ziel fahren. Mit der 19 ging dann Viktoria Rebensburg in die Fahrt, beziehungsweise auf die Strecke, auf die Piste. Und sie hat am Ende mit 200stel die Medaille verpasst. Mit 1:04.96 war sie 200stel hinter Corinne Suter, nur 500stel hinter Sophia Goggia und 700stel hinter Michaela Schifrin. Wir haben eben schon darüber gesprochen, ob man bei Corinne Suter sehen konnte, wo sie die 100stel gelassen hatte. Bei Viktoria Rebensburg hatte man das Gefühl, ja, man hat gesehen, wo sie die 100stel gelassen hatte.
Ja, genau. Sie hat eigentlich, wenn man auch auf die Zwischenzeiten schaut, im oberen Streckenabschnitt ein bisschen an Zeit verloren. Sie hat das dann wirklich fast alles wieder aufgeholt. Es war wirklich sehr, sehr eng. Sie war also die Leidtragende einerseits von den Sichtverhältnissen, andererseits von diesem Hundertstel Krimi fast schon. Sie hat dann selber gesagt, dass grundsätzlich ist sie wirklich stolz auf ihre Fahrt und was sie hier erreicht hat. Aber und sie hat gesagt, es war eine wirklich gute Fahrt, aber sie hat auch keine groben Fehler gemacht, sie kann sich also nichts vorwerfen. Ja, es war einfach aus meiner Sicht auch das Glück nicht auf ihrer Seite, weil ich finde wirklich, wenn sie 20 Minuten früher auf die Strecke gegangen wäre, Es hat ja dann auch gedauert ein bisschen, bis nach dem Sturz von Lindsey Vonn es wieder weitergegangen ist. Wenn sie da 20 Minuten früher gestartet wäre, dann wäre sie mit Sicherheit auf dem Podest gestanden.
Es ist ganz, ganz bitter, mit nur 2 Hundertstel an einer Medaille vorbeizufahren, aber auch 1 Hundertstel zu wenig ist dann zu wenig insgesamt. Und sie ist am Ende Vierte geworden. Und trotzdem kann sich dieser Auftakt für Viktoria Rebensburg doch durchaus sehen lassen.
Ja, ich finde auch, das sollte wirklich Auftrieb geben. Im Riesenslalom fühlt sie sich wohl. Mal schauen, was da dann drin sein wird. Sie gehört aber dort aus meiner Sicht sicher zu den Top-Favoritinnen. Es ist ihr zu wünschen, dass sie dann dort auch ihre Leistung abrufen kann. Und ja, so bitter es ist mit diesem vierten Platz, das sollte ihr wirklich auch Mut machen für die nächsten Rennen.
Ja. Nach Vicky Rebensburg passierte nämlich nichts mehr eigentlich. Die Beste mit den höheren Startnummern, das war Kaiser-Wickhoff-Lee, die auf Platz 13 gefahren ist. Auch zum Beispiel jemand wie Kira Weitler, die ist nur auf Platz 18 gefahren mit der Startnummer 23. Ja, da hat man schon gesehen, die ersten 15, 16 Startnummern hatten deutliche Vorteile gegenüber den späteren Startnummern. Und wenn man sich zum Beispiel anguckt, Esther Ledezka, die letztes Jahr bei Olympia so diese sensationelle Goldmedaille geholt hatte, ist nur auf Platz 27 dann eingefahren. Insgesamt haben 29 Fahrerinnen das Ziel erreicht. Das war schon ein großer Unterschied zwischen den Bedingungen, oder?
Ja, also das hat man dann auch wirklich gesehen, dass die Fahrerinnen immer mehr Probleme mit den Bodenwellen gehabt haben. Ja, du hast das auch angesprochen. Es gab dann auch noch eine österreichische Starterin, Christina Ager, die hat auch noch Startnummer 30 gehabt. Da hat man auch noch gehofft, vielleicht kann die noch irgendwie die Ehre retten. Es war dann wirklich überhaupt nichts mehr drin. Umso größer aus meiner Sicht auch ist die Leistung von Viktoria Rebensburg einzuschätzen.
Viktoria Rebensburg also auf Platz 4 hinter Corinne Suter, Sofia Gorgia und Michaela Schifrin. Und jetzt müssen wir tatsächlich nochmal über die österreichischen Fahrerinnen sprechen. Nicole Schmidhofer auf Platz 11, die beste Österreicherin. Dahinter Tamara Tippler auf Platz 12, Ramona Siebenhofer auf Platz 15. Und du hast sie eben schon erwähnt, Christina Ager ist ausgefallen mit Startnummer 30. Das ist ein Auftakt, der für die Österreicher ja sehr suboptimal ist.
Ja, wir waren auch, das kommt noch dazu, wir waren wirklich verwöhnt. Im WM-Super-G haben wir jetzt mit Anna Veit und dann Nicole Schmidhofer, ja, wirklich die letzten zwei WMs auch gewonnen. Das heißt, das war immer irgendwie auch so unsere ja starke Disziplin. Und auch die Ergebnisse in dem Weltcup-Winter bislang haben ja wirklich vielversprechend gewirkt. Wir haben ja da wirklich bei den Speed-Damen schon einige Weltcup-Siege feiern können. Das war natürlich, ja, sehr, sehr bitter. Ich habe dann auch heute schon wieder einige Schlagzeilen in Österreich lesen müssen vom ÖSV-Debakel. Es zählt eben nur, es ist abgedroschen, aber es zählen nur die ersten drei Plätze. Da sind keine Österreicherinnen zu finden. Nicole Schmidhofer hat wirklich zwei große Fehler gehabt in ihrer Fahrt. Aus meiner Sicht sind diese 7 Zehntel dann ohnehin noch ganz okay. Es hat einfach nicht gereicht. Es war zu wenig beherzt. Es war vielleicht nicht ganz richtig besichtigt. Aber ich bin mir sicher, dass die österreichischen Damen das in der Abfahrt dann wieder gut machen wollen und auf jeden Fall motiviert sind für die Abfahrt dann.
Ja, wir werden es morgen dann auch sehen. Morgen geht es dann auch gleich weiter mit dem nächsten Wettbewerb. Der Herren Super-G steht morgen an. Was können wir davon erwarten von diesem Rennen?
Ja, wieder ein extrem enges Rennen natürlich aus den schon angesprochenen Gründen. Und wir haben auch schon viele verschiedene Sieger gesehen in den Speedrennen bei den Herren. Es ist wirklich sehr schwer zu sagen, wer da wirklich am besten zurechtkommt. In Aurif hat man jetzt auch nicht in jeder Saison Speedrennen. Also es wird ganz interessant zu sehen sein, wer sich dann wirklich ja am besten darauf einstellen kann. Die Herren hätten ja heute eigentlich ein Abfahrtstraining fahren sollen. Das ist dann wirklich abgesagt worden, weil eben auch so viele Betreuer, so viele Fahrer teilweise auch noch so spät erst angereist sind. Es gab nur ein lockeres Einfahren, eine Hangbefahrung am Nachmittag jetzt noch. Das heißt, sie haben schon mal Kontakt gehabt mit der Piste, aber dann geht es eigentlich morgen schon los mit dem Super-G, ja, ein bisschen der Sprung ins kalte Wasser. Und wer sich da wirklich am besten darauf einstellen kann.
Aber wir können sagen, der Auftakt ist erstmal gelungen.
Insgesamt, organisatorisch meinst du, oder?
Ja, insgesamt. Also mit dem Auftakt dann auch nach den schwächeren Schlagzeilen in den letzten Tagen, mit dem Anreisechaos etc.
Absolut, also dieses Rennen war auf jeden Fall höchst spannend, ja, zumindest für die ersten 20 Fahrerinnen, und so kann es auf jeden Fall weitergehen.
So kann es weitergehen, und wir werden dann auch morgen in Kalschnäuzig aktuell über den Super G der Herren sprechen. Das war Lukas Zara von Spox, auch Experte bei uns in der Sendung Kalschnäuzig, der mit mir dieses Rennen in Super G der Damen bilanziert hat. Michaela Schifrin holt ihre erste Goldmedaille in Orem. Danke, Lukas.
Danke auch.
Fallrückzieher im Champions League-Finale, Hattrick gegen Inter Mailand, 5 Titel mit Real Madrid. Gareth Bale war ein Mann für die ganz großen Momente. Und trotzdem wurde er nie wirklich geliebt. Er ist nie wirklich angekommen in der Fußballwelt. Er spielte lieber Golf als das Spiel des Systems und wurde dafür verehrt, ja, aber auch verachtet. Gareth Bale, der Mann, der Maicon beerdigte. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt, in den 100 Fußballlegenden. Hört bitte rein.
Kaltschneuzig aktuell. Der Wintersport des Tages auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.